wirklich viel Gegenwind bekommen von allen möglichen Leuten aus dem Umfeld, die gesagt haben, Parfüm muss man doch riechen können. Der Tiefpunkt war, als ich Gehälter erst am 9. Tag eines Monats ausgezahlt habe. Das will ich nicht nochmal erleben. Das ist der Startup Rollercoaster. Wenn man sich den vergegenwärtigt, weiß man, okay, wir sind jetzt gerade unten, aber es geht auch wieder hoch. Ich habe das Ziel, die dümmste Person im Raum zu sein.
Herzlich willkommen beim Gründerszene Podcast. Hier ist Pauline aus der Gründerszene-Redaktion und mein heutiger Gast ist ein bekanntes und auch spannendes Gesicht der Startup-Szene, Paul Schwarzenholz, Gründer von Flaconi und Zenloop. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Paul hat schon zwei Gründungen hinter sich. Die erste kennen wohl auch viele, die sonst eher weniger mit der Tech-Szene zu tun haben, den Parfüm-Online-Shop Flaconi. Pauls aktuelles Startup ist Zenloop und damit bieten sie eine Software an, mit der Unternehmen Kundenfeedback sammeln und auswerten können. Es sind schon zwei extrem unterschiedliche Produkte, so spontan geantwortet. Was würdest du sagen, welches Produkt bist mehr du?
Ich würde sagen, das zweite Produkt. Das erste Produkt war ja am Ende eine Range an Parfüm, Make-up und Pflegeprodukten verkaufen. Und ich mag Parfüm schon gerne. Make-up nutze ich jetzt weniger und Pflegeprodukte, naja gut, manchmal inzwischen. Das, was wir jetzt machen, das liegt mir schon sehr. Das hat tatsächlich vor über, ich weiß nicht, 15 Jahren angefangen, quasi im Studium. Ich habe super gerne Prozessverbesserungen gemacht. Das war so mein Schwerpunkt im Studium. Bin dann zu Bain gegangen, habe bei Bain NPS-Projekte gemacht und dann bei Flaconi Operations mitgemacht. Deswegen ist das, was wir jetzt machen, anderen helfen, besser zu werden in ihren Kundenbeziehungen. Das liegt mir schon sehr.
Wann wusstest du eigentlich, dass du Gründer werden willst?
Die Frage habe ich mir auch mal wieder gestellt. Ich glaube, ich wusste es mit 16, 17, interessanterweise habe ich da, in dem Alter wurde mir empfohlen, ich habe in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein bin ich groß geworden, gar kein Business-Background, habe von einem Lehrer die Empfehlung bekommen, mir Wirtschaftsmagazine zu abonnieren, habe damals das Spiegel und Manager-Magazin abonniert und im Manager-Magazin irgendwann über Gründen gelesen, über Beratung gelesen und wusste, das ist so das, was ich in Zukunft mal machen will, weil ich gerne etwas schaffen will, was die Welt ein Stückchen besser macht und mit einem gewissen Impact. Und ich glaube, das kann man im Wirtschaftsbereich tatsächlich am besten erreichen.
Ungewöhnlich eigentlich für einen Lehrer, weil normalerweise ist Gründen und überhaupt Wirtschaft in Schulen ja weniger Thema.
Ja, ich bin ihm dankbar. Also ich habe im Manager-Magazin damals über die Uni gelesen, an die ich dann danach gegangen bin mit der Zielsetzung, dass ich an die Handelshochschule wollte. Und ich habe im Manager-Magazin über Bain gelesen und dachte, das passt zu mir und habe mir das Ziel gesetzt, zu Bain zu gehen und bin dann 10 Jahre später zu Bain gegangen. Hm. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Ergebnis aus dem, was ich bei Bain gelernt habe, nämlich wie das Net Promoter-System funktioniert. Von dem her, Glück gehabt.
Du bist ja nach der Schule, wie du gerade schon sagtest, erst an die Handelsuni oder wie hieß
es? Handelshochschule.
Handelshochschule und dann hast du deinen Master an der HHL gemacht in Leipzig. Gilt ja schon irgendwie als Unternehmerschule, hat da auch einen ganz guten Ruf. Würdest du sagen, das hat dir was gebracht fürs heutige Gründersein?
Ja, absolut. Also ein Grund, an die HHL zu gehen, war, dass ich gedacht habe, ich will Leute kennenlernen, mit denen ich gründen kann. Ich will mir ein Netzwerk aufbauen, das ich einfach nicht hatte, nicht den Familien-Background und sagen, aber die Uni gut. Und dann habe ich natürlich meinen Mitgründer, den Björn, da kennengelernt. Mit dem habe ich in einem Wohnheim, im Studentenwohnheim zusammen in einer Wohnung gewohnt. Und daraus ist Flaconi entstanden und Zenloop entstanden. Von dem her hat sich das sehr bewahrheitet. Und wir haben damals auch unseren Business Angel, den Dirk Graber, der auch in HHL gewächst ist, kennengelernt, der uns die erste Angel-Finanzierung gegeben hat und das erste Büro gegeben hat, dem wir sehr dankbar sind als Mentor.
Aber der Weg von der Uni war ja nicht direkt zu Flaconi. Dazwischen waren ja noch mal ein paar Stationen. Also vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, von der Uni, wie kamst du in die Startup-Szene?
Tatsächlich würde ich sagen, das ist sogar mehr mein Mitgründer als ich, der Björn Kolbmüller. Björn ist nach dem Studium erstmal nach Berlin gegangen und in die Startup-Szene eingetaucht mit verschiedenen Praktika, unter anderem bei Mr. Spex, hat dort vor dem Livegang und während des Livegangs das ganze Marketing für Mr. Spex gemacht. Und er ist danach zu Procter & Gamble gegangen und hat sozusagen auch da Glück gehabt, ist der Markenverantwortliche für den deutschsprachigen Markt für die Luxusparfüms geworden, Gucci, Deutsche Gabbana, und hat dann gesehen, dass es keinen guten Online-Shop gibt, mit dem er als Markenverantwortlicher zusammenarbeiten kann. Und ich bin zu Bain gegangen, das war das Ziel, was ich mir selber 10 Jahre vorher gesetzt hatte, und habe bei Bain viel Operations-Projekte und NPS-Projekte gemacht. Hm. Und das hat einfach gut gepasst. Er hat irgendwann angerufen und gesagt, so, ich glaube, da ist eine Marktchance, wollen wir uns das nicht mal anschauen. Und dann haben wir angefangen, während meines letzten Bain-Projektes parallel und eher im Job parallel zu schauen, ist der Markt da, Investoren-Pitch vorbereitet und angefangen bei Investoren zu pitchen. Und als sie gesagt haben, wir finden es gut, aber nicht so lange ihr im Job seid, da haben wir gesagt, okay, dann kündigen wir, ziehen wir nach Berlin und sind aufgebrochen.
War es denn bei Bain so cool, wie du dachtest?
Ja, also mir hat es schon viel Spaß gemacht. Am Ende hängt es immer sehr von den Personen ab, mit denen man arbeitet auf den Projekten und das wechselt alle 3 Monate. Von dem her gab es gute Projekte und nicht so gute Projekte. Insgesamt aus meiner Sicht ein toller Laden. Würde ich sofort weiterempfehlen, wieder hingehen. Und wir haben auch jetzt viele Beziehungen noch zu Bain, Kollegen, die uns weiterempfehlen in NPS-Projekten, weil das sozusagen der größte Anbieter weltweit ist für das Thema.
Was hast du damals gedacht, als du angerufen wurdest von Björn und der gesagt hat, okay, lass uns mal einen Parfüm-Online-Shop machen? Dachtest du erst, okay, total die abwegige Idee oder war es für dich direkt klar, dass das wird was?
Also ich glaube, für mich war das klar. Wir wussten damals beide noch nicht, warum das eigentlich eine gute Idee ist. Wir haben gedacht, sowas muss es geben. Wir haben wirklich viel Gegenwind bekommen von allen möglichen Leuten aus dem Umfeld, die gesagt haben, Parfüm muss man doch riechen können. Hm. Warum? Wie soll das online gehen? Die Antworten hatten wir am Anfang nicht alle, aber wir hatten ein gutes Bauchgefühl, dass es da eine Möglichkeit gibt. Wir wussten nicht, woher wir die Produkte bekommen und wir wussten auch nicht, wie wir das Ganze aufsetzen, sondern nie einen Online-Shop vorher gemacht, aber das kann man ja alles sich beibringen.
Über die Geschichte von Flaconi haben wir ja voriges Jahr schon mal was länger gesprochen. Da ist Flaconi in die Top 50 der am schnellsten wachsenden Unternehmen gekommen. Aber kurz einmal zum Abholen für diejenigen, die den Artikel vielleicht nicht gelesen haben. Paul und Björn haben Flaconi 2011 gegründet und nach einem sehr erfolgreichen Wachstum 2015 an ProSieben verkauft für einen 2-stelligen Millionenbetrag. Und ein Jahr später sind sie dann ausgestiegen und haben gemeinsam mit einem dritten Gründer, Lukas Lazewski, Zenloop gegründet. Was mich da mal interessieren würde, ist jetzt ja fast 4 Jahre her, dass ihr raus seid. Vermisst du Flaconi noch ab und zu?
Ich glaube für uns, was wir beide vermisst haben, ist das Team, gerade in der Anfangszeit. Es sind Leute, mit denen wir zum Teil seit 5 Jahren irgendwie an einem Thema gemeinsam gearbeitet haben, das erstritten haben, durch viele, durch Höhen und Tiefen durchgegangen sind. Die haben wir vermisst. Jetzt haben wir aber wieder, also man muss ehrlicherweise sagen, wir haben ein neues, tolles Team und wir haben auch ein wirklich neues, tolles Thema. Mhm. Flaconi wächst und gedeiht weiterhin. Das heißt, wir schauen uns das gerne und mit Freude an und sehen, dass das neue Geschäftsführungsteam da echt einen herausragenden Job macht.
Hast du jetzt noch Kontakt direkt zum Unternehmen oder verfolgst du das eher über die Berichterstattung?
Ja, wir haben noch direkte Kontakte und Flaconi ist inzwischen auch Kunde von uns.
Okay.
Von dem her ist da wieder eine direkte Beziehung.
Lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen darüber sprechen, über den Weg von Flaconi zu Zenloop. Wie anfangs schon angesprochen, sind wirklich 2 sehr unterschiedliche Sachen. Verkauf von Parfüm und Kosmetik und jetzt Entwicklung und Vertrieb von Software. Kannst du einmal sagen, welche Zielgruppe du angenehmer findest? Ist das B2C oder ist das wie jetzt B2B?
Ich denke, also eine unserer Stärken bei Flaconi war, dass wir geschafft haben, die Parfümhersteller zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war unser Alleinstellungsmerkmal, die ersten, die geschafft haben, Chanel zur Zusammenarbeit zu bewegen mit einem Online-Shop. Überhaupt die zweiten in Deutschland nach Douglas, die das online machen durften. Ich glaube, dass es unsere Stärke ist, in einer engen Beziehung, und das ist auch das, was uns Spaß macht, in einer engen Beziehung mit Partnern zusammenzuarbeiten. Von dem her finde ich B2B toll, weil wir enge, langlaufende Kontakte, Beziehungen mit unseren Kunden haben und wir betrachten Kunden nicht wirklich als Kunden, sondern als Partner. Das ist bei uns im Value Set mit verankert, dass wir sagen, im Team zusammen wachsen wollen. Das ist das, was wir unserem Team, jedem Einzelnen versprechen. Aber das ist auch genau das Mindset, was wir mit unseren Partnern haben. Und dafür haben wir uns jetzt ein Thema ausgesucht, wo man wirklich sehr lange Zeit zusammenarbeiten kann. Es hört ja nie auf, dass man besser werden kann. Mhm. Und das sehen auch unsere Kunden.
Wie hast du dir eigentlich oder wie habt ihr euch eigentlich das Wissen angeeignet? Weil ich meine, vorher warst du bei Bain, hattest vielleicht eher so ein breit gefächerteres Wissen und dann musstest du ja erstmal das Parfüm- oder Kosmetikwissen aneignen und jetzt eben das von der Softwarebranche. Wie hast du das jeweils gemacht?
Ich glaube, es gibt da 2 Komponenten. Einmal das inhaltliche Wissen und das funktionale Wissen. Das inhaltliche Wissen, was wir jetzt machen, wir helfen Unternehmen, ihre Kundenbeziehung zu verbessern, darüber, dass sie Feedback einsammeln, dass wir das Feedback, vor allen Dingen Kommentare von Kunden in großer Stückzahl automatisiert analysieren und im dritten Schritt automatisiert Handlungen aussteuern, um Retention zu erhöhen, um Prozessverbesserungen im Unternehmen zu bewirken. Und sozusagen die inhaltliche Komponente, das haben wir uns selber beigebracht. Das habe ich A bei Bain sozusagen von der Pike auf gelernt in großen Projekten mit verschiedenen okay, Unternehmen, die ich nicht nennen darf, sagen als Bankkunden. Das haben wir damals gelernt und wir haben das bei Flaconi dann sehr intensiv selber umgesetzt und das war für uns der Haupttreiber für den Erfolg, den wir mit Flaconi hatten. Wir haben einfach geschafft, sehr viele Kunden dazu zu bringen, dass sie bei uns bleiben und immer wieder kaufen. Das heißt, das haben wir uns selber beigebracht und das ist auch ein Grund, warum tatsächlich viele Unternehmen in Deutschland jetzt mit uns zusammenarbeiten, weil sie wissen, dass das, was wir bauen, nicht irgendwie sich jemand im stillen Kämmerlein ausgedacht hat, sondern dass es tatsächlich sehr aus der Praxis kommt. Wir haben das gebaut, was wir selber gerne gehabt hätten damals und was wir auch angefangen haben, bei Flaconi schon zu bauen. Auf einer funktionalen Ebene mussten wir jetzt viele Sachen neu lernen. Ich weiß nicht, Online-Marketing, TV-Kampagnen, was wir bei Flaconi gut nutzen konnten und uns beigebracht haben, das bringt uns jetzt nicht so viel. Mhm. Jetzt müssen wir uns Dinge beibringen, wie baue ich ein B2B-Softwareprodukt oder Sales, wie läuft Vertrieb. Aber das ist dann das, was, glaube ich, auch die Zuhörer kennen. Da muss man sich reinknien, ins Detail reinarbeiten und dann Learning by Doing sich das beibringen, Schritt für Schritt.
Das heißt, du möchtest schon gerne vieles selber können und eher weniger dann Experten anstellen, die das vielleicht dann besser können und du kannst es vielleicht gar nicht?
Oh, schwierig. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir wollen das schon selber beherrschen. Ich glaube, sagen jetzt aus einer Führungssicht haben wir unseren Job gut gemacht, wenn wir nicht gebraucht werden. Ich habe das Ziel, die dümmste Person im Raum zu sein. Das heißt, eigentlich sollte jeder schon besser wissen, was er in seinem Bereich macht, als das, was ich mache. Glücklicherweise haben wir viele von den Experten bei uns sitzen. Das war ein kleiner Unterschied von dem, was wir jetzt machen, zu dem, was wir vorher gemacht haben. Das Team, was wir jetzt haben, ist deutlich seniorer.
Kannst du programmieren?
Kann ich nicht, leider.
Hast du noch vor, es zu lernen?
Momentan durch die nächsten 10, 15, 20 Jahre bin ich recht stark bei Zenloop eingebunden. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts. Nee, wahrscheinlich nicht.
Okay.
Es wäre cool gewesen, das in der Schule zu lernen.
Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt ein seniorigeres Team. Mich würde auch mal interessieren, wie generell so die Unterschiede sind. Also alleine die Bedingungen zum Start werden ja bei Zenloop sicherlich ganz anders gewesen sein. Du hast mal im Gespräch damals über Flaconi erzählt. Ihr saßt anfangs mit 12 Leuten auf 12 Quadratmetern und habt Bewerbungsgespräche vorm Späti gemacht. Wenn du jetzt daran denkst, wie war dann im Gegensatz dazu der Start bei Zenloop?
Der war zumindest in der Beziehung etwas komfortabler, aber auch nicht sehr viel komfortabler, weil wir die ersten x Monate mit unserem eigenen Geld finanziert haben. Und ich würde sagen, der Nachteil bei Software ist, das muss gebaut werden. Das heißt, man kann nicht das komplett bootstrappen, außer man ist selber Programmierer und muss Leute einstellen, die es können. Und wir haben uns entschieden, auch am Anfang, wir gesehen haben, das ist technisch ein anspruchsvolles Thema und das, was wir verkaufen, ist eine Software vornehmlich. Das muss sehr gut werden, deswegen haben wir sehr gute Entwickler eingestellt. Und das ist ein großer Unterschied zu Flaconi, denn wir haben am Anfang mit Praktikanten gestartet oder irgendwie Juniors von der Uni. Jetzt haben wir mit Seniors gestartet. Das sind echte Raketenwissenschaftler, die wir da haben, Top-Entwicklerteam und die kosten Geld. Das war schon mal ein Unterschied.
Und die konntet euch erst dann finanzieren durch den Exit wahrscheinlich, ne?
Genau, den Anfang haben wir aus unserem Exit finanziert.
Habt ihr jetzt trotzdem auch Praktikanten und Junioren oder habt ihr wirklich nur seniorige, erfahrene Leute?
Ja, wir haben eine bunte Mischung. Wir haben auch Praktikanten, wir haben auch Juniors, wir haben Mid-Level und Seniors. Wir versuchen, eine erfahrene Führungsebene aufzubauen, die dann zum Beispiel mit Juniors in der zweiten Ebene darunter zusammenarbeitet und die ausbildet und da eine gute Mischung hinzubekommen. Tatsächlich finde ich, die Juniors sind nochmal wichtig, um ein anderes Energielevel und ein bisschen mehr Aufregung reinzubringen.
Das heißt, ein bisschen mehr Startup-Flair vielleicht.
Genau.
Okay. Wie alt ist bei euch jetzt der älteste Mitarbeiter?
Ja, ich frage mich, ob ich das sogar bin. Aber ich glaube
nicht. Wie alt bist du?
Ich bin 38. Ich glaube, wir haben 2, 3 Leute aus dem Entwicklerteam, die sind so Anfang 40.
Ist ja eigentlich immer noch nicht alt. Also
nee, ist immer noch nicht alt. Ja.
Welche Unterschiede gibt es vielleicht sonst noch als Gründer für dich zwischen den Gründungen, zwischen deiner ersten Gründung und zwischen deiner zweiten?
Ja, ich würde sagen, wir haben einige Erfahrungen. Wir haben halt schon eine Reihe von Erfahrungen gemacht, die irgendwie, wo es nicht gut gelaufen ist, die wir zumindest jetzt, die wir für uns nutzen können, wo wir jetzt einfach Dinge vermeiden können. Echt, keine Ahnung, Beispiel, die bei Flaconi, ich würde sagen, mein größter persönlicher Fail war, dass ich die Buchhaltung unter mir hatte und die überhaupt nicht funktioniert hat. Wir mal eine Finanzierungsrunde fast absagen mussten, weil wir einfach keine ordentlichen Daten hatten. Und das war 4 Jahre lang sehr schmerzhaft. Das war echt mein Bauchschmerzthema, die Buchhaltung. Bis das dann gelöst wurde von tollen Leuten mit viel Arbeit. Und das haben wir jetzt bei Zendup dann anders aufgesetzt. Da haben wir eine herausragend funktionierende Buchhaltung, zum Beispiel gutes Controlling. Das sind so ein paar Anfängerfehler, die wir jetzt weniger machen.
Gibt es trotzdem noch, also muss man sich das dann so vorstellen, die zweite Gründung, man macht viele Fehler einfach gar nicht mehr oder passieren trotzdem noch Fehler, aber andere?
Es wäre ja schrecklich, wenn keine Fehler mehr passieren würden, dann würde man ja gar nicht mehr sich weiterentwickeln und hätte kein Lernpotenzial. Wir machen noch genauso Fehler. Da gibt es in jedem Fall noch einiges.
Wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt?
Wir sind jetzt aktuell so um die 55, 60 Leute.
Nochmal zu den beiden Geschäftsmodellen, Flaconi versus Zendup. Welches Geschäftsmodell braucht eigentlich mehr Investorengeld?
Das hängt von der Wachstumsgeschwindigkeit ab.
Wie ist es bei euch?
Also ich würde sagen, E-Commerce allgemein braucht einfach mehr Investorengeld, weil man das Lager vorfinanzieren muss. Das ist im B2B schon deutlich besser. Da muss man sagen, nur Personal vorfinanzieren. Das Personal an sich ist etwas teurer als im E-Commerce, denke ich. Aber das B2B-Software ist da effizienter, was den Kapitaleinsatz angeht.
Was verdient eigentlich ein senioriger Entwickler gerade so im Durchschnitt? Kannst du da mal eine ungefähre Einschätzung geben?
Nee, das kann ich tatsächlich nicht, weil unsere Entwickler sitzen überall in Europa verstreut.
Ah ja, okay.
Und da ist das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir haben fast keine Entwickler in Deutschland.
Das heißt, welcher Teil eures Teams sitzt in Berlin und welches sitzt verteilt?
Also sitzen alle in Berlin bis auf die Entwickler.
Okay.
Das heißt Marketing, Vertrieb, die Businessfunktionen sitzen alle in Berlin. Mhm.
Trefft ihr euch trotzdem mal ab und zu?
Ja, das war tatsächlich für uns sehr wichtig. Wir haben viele Remote-Worker und wir wollten, dass trotzdem eine Teamatmosphäre entsteht und man Gelegenheit hat, sich auszutauschen. Deswegen machen wir 2-mal im Jahr Teamweeks. Im Sommer ist das Zen Summer Festival, haben wir es getauft, wo wir uns in Berlin oder in der Umgebung von Berlin 3 Tage zurückziehen mit dem gesamten Team. Und im Winter machen wir das Zen Kickoff. Das ist Ende Januar, Anfang Februar. Das ist immer in einer europäischen Metropole oder einen schönen Fleck, wo vielleicht noch ein bisschen Sonne ist. Wir waren jetzt gerade in Athen dieses Jahr, das Jahr davor in Lissabon, das Jahr davor auf Mallorca. Das sind immer sehr, sehr schöne Events, macht viel Freude.
Hast du auch das Gefühl, dass es die Mitarbeiter wertschätzen, dass es sehr wichtig ist, um die vielleicht auch zu halten?
Also ich denke schon, man merkt bei den Teamweeks, dass das nochmal irgendwie alle stärker zusammenbringt. Wir sind von der Kultur her jetzt kein Partyunternehmen. Ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, wenn man viele Seniore-Mitarbeiter hat, die vielleicht schon Familie haben, dann ist es nicht mehr so, dass man jeden Freitagabend zusammen den Rotkäppchen im Büro noch köpft und das Bierchen und danach noch zusammen loszieht. Das machen wir auch, aber nicht mehr mit dem gesamten Team, nicht so viel. Deswegen sind diese Team-Events sehr integrierend wichtig, damit alle verstehen, was sind die Ziele vom Jahr, wo kommen wir her, was ist das langfristige Ziel. Wir splitten dann noch in Gruppenarbeiten auf, dass wir das Team in Gruppen aufbrechen, dass jeder mit Leuten arbeiten kann, mit denen er sonst normalerweise nicht arbeitet. Also irgendwie Entwickler, jemand aus Marketing, jemand aus dem HR und von mir aus Accounting zusammen in einem Team, die dann ein Thema zusammen bearbeiten und knacken. Hm. Und das funktioniert gut. Und Party ist natürlich auch Teil von dem Ganzen.
Wir hatten gerade schon ganz kurz Investorengelder angesprochen. Ihr habt ja jetzt mit Zendup zuletzt vor einem Jahr ungefähr Geld eingesammelt, 5 Millionen Euro. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was habt ihr mit dem Kapital bisher so gemacht?
Weiter viel in den Ausbau des Produktes gesteckt, weitere Entwickler angeworben, mehr Produktleute und das Produkt um einige wichtige Themen erweitert. Ich würde sagen, vor ungefähr 1,5 Jahren war es so, dass wir noch nicht alle Kanäle abgedeckt haben, indem man Umfragen aussteuern konnte. Wir haben deutlich mehr Integration gebaut zu e-Masters, zum Salesforce, Zendesk, Freshdesk und so weiter, dass man sehr schnell integrieren kann. Wir haben die Analytics deutlich verbessert, dass man Sentiment mit auswerten kann, also das Gefühl von Kommentaren oder von Inhalten, die zurückkommen und mehr Integration auf der Act-Seite. Was mache ich eigentlich mit den Kommentaren? Also da ist tatsächlich ziemlich viel Geld reingeflossen und wir haben das erste Vertriebsteam aufgebaut. Vorher haben der Björn und ich die Kunden überzeugt, Zendup zu nutzen und jetzt haben wir ein Vertriebsteam, die zum einen die ganzen Anfragen aufnehmen, die reinkommen. Das ist inzwischen auch ein ganz ordentliches Volumen von Leuten, die von uns hören und natürlich auch rausgehen auf Messen, auf Konferenzen und dort mit Kunden sprechen.
Beteiligt ihr eigentlich eure Mitarbeiter?
Ja, wir haben keine Struktur, dass das gesamte Team beteiligt wird, aber klar, gehört dazu, logisch.
Ist jetzt ja die letzten Tage auch ein relativ großes Thema gewesen, weil der Start-up-Verband das Thema ja gerade mehr in die politische Debatte bringen möchte.
Ach ja, stimmt. Ja, die Struktur ist nicht sehr, tatsächlich in Deutschland nicht sehr geeignet dafür, dass man einfach jeden beteiligt. Das ist relativ kompliziert.
Also würdest du auch sagen, dass sich da was verbessern müsste?
Ich glaube, das wäre toll, tatsächlich. Also wenn das einfacher möglich wäre, ja. Also tatsächlich, die Regelungen sind aktuell so kompliziert, dass selbst wenn man in Verträgen drinsteckt, das schwierig ist, die ganzen Regelungen zu verstehen, die es dort gibt. Ich glaube, in den USA, die Optionsprogramme, die es gibt, die sind deutlich einfacher gestrickt.
Ja, ich glaube, das ist auch genau die Kritik, die geäußert wird, dass es eben im Ausland deutlich einfacher ist und Deutschland deswegen einen Wettbewerbsnachteil hat.
Ja.
Lassen wir vielleicht einmal deine Zeit als Gründer bisher Revue passieren. Sind jetzt ja fast, noch nicht ganz 10 Jahre, aber doch fast, ne? Ich glaube,
im Sommer sind es 10 Jahre.
Ja. Was waren vielleicht in der Zeit deine tiefsten Tiefpunkte? Nicht privat, sondern als Gründer.
Also ich würde sagen, es gibt zwei große Tiefpunkte. Der erste Tiefpunkt war als eine Finanzierung 2012, irgendwie 4 Wochen vor dem Cash-Out, die Finanzierung nicht gekommen ist. Und das war für uns das erste Mal. Und da mussten wir...
War das, was du eben angesprochen hast mit dem...
Ja, genau, richtig. Und dann tatsächlich auch noch wegen eines eigenen Fehlers, richtig blöd. Der Investor, der hat uns ein Commitment gegeben und hat es dann zurückgezogen. Das war einfach, und ich kann es ihm nicht verübeln. Und dann mussten wir sehr zügig eine neue Finanzierung finden. Und ich weiß sozusagen, der Tiefpunkt war, als ich Gehälter erst am 9. Tag eines Monats ausgezahlt habe. Das war der absolute Tiefpunkt, das will ich nicht nochmal erleben.
Und das war auch nach der geplatzten Finanzierungsrunde?
Das war nach der geplatzten Finanzierung, genau. Mhm. Und
was haben die Mitarbeiter dazu gesagt? Waren die noch entspannt? Ja, oder?
Ich würde sagen, die haben es verstanden letzten Endes. Ich glaube, wir haben damals aber auch noch nicht so viel darüber gesprochen. Das machen wir jetzt inzwischen anders. Dass wenn Finanzierungen anstehen, dass wir unsere Mitarbeiter mit abholen und die im Loop halten und im Prozess halten und eine ziemlich, ziemlich hohe Transparenz jetzt über die Zahlen, damit einfach jeder Bescheid weiß. Und am Ende ist es ja eine Teamleistung, die das erreicht. Und der zweite Tiefpunkt ist, als wir, auch ein blöder eigener Fehler, Weihnachten 2013 haben wir uns im November entschieden, das ERP-System für die Logistik auszutauschen oder im Oktober und hatten dann 2 Monate, bevor es losgegangen ist, haben es ausgetauscht. Das war viel zu kurzfristig und eine wirklich blöde Idee im Weihnachtsgeschäft, die Logistik auszutauschen. Da stand dann die Logistik für einen Tag, kann ich mich erinnern. Haben ganz viele Leute eingestellt, die packen sollten und dann standen halt einfach mal den ganzen Tag die Leute und haben gewartet, dass Aufträge aus dem Drucker gekommen sind, was nicht passiert ist. Das war ein absoluter Tiefpunkt.
Und das heißt, viele Leute hatten dann keine Weihnachtsgeschenke oder habt ihr es noch hingekriegt, trotzdem alles?
Ja, wir haben es noch hingekriegt, aber mit 2-3 Tagen Verzögerung. Genau, wir wussten, dass wir Leute, also es, quasi Kunden damit unglücklich machen. Das Team war extrem unhappy. Ich weiß, an dem Tag haben wir nur irgendwie 3 Leute gekündigt und irgendwie, ja genau, und wir waren kurz vor der Zusage einer Finanzierung, aber auch noch nicht da. Da war ein gewisser Finanzierungsdruck. Ja, da ist vieles auf einmal gekommen.
Aber offensichtlich kannst du heute drüber lachen.
Ja, heute kann ich drüber lachen. Ja, da konnte ich nicht so drüber lachen. Aber ehrlicherweise, das gehört dazu. Das sind irgendwie so Druckmomente. Wenn man da einmal durchgelaufen ist, dann macht es das beim nächsten Mal einfacher.
Wie druckresistent und stressresistent bist du durchs Gründersein geworden?
Oh, in jedem Fall druck- und stressresistenter, würde ich sagen. Wie sehr, weiß ich nicht. Ich glaube, das sollte man, wenn man gründen will, sollte man eine gewisse Druckresistenz mitbringen.
Was kann dich unter Druck setzen oder welche Situation, würdest du sagen, bringt dich heute noch in Stress?
Ich glaube tatsächlich, durchs Gründen jetzt, durch die vielen Tiefphasen, die wir erlebt haben, ist die Druckresistenz ist gestiegen. Ein Learning ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, also sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann und normalerweise geht es immer wieder nach oben. Die Druckresistenz steigt nicht nur mit der Erfahrung, sondern auch mit dem Team. Und ich mache das Ganze zusammen mit 2 Mitgründern. Tatsächlich, wenn wir Tiefpunkte haben, dann gehen wir zusammen durch diese Tiefpunkte durch. Und das hilft enorm, um den Druck rauszunehmen. zu wissen, dass man halt im Team das erleben darf. Und die Erfahrung, wenn wir uns anschauen und sehen, da ist jetzt gerade ein Tiefpunkt, dann zeigen wir uns immer die, kann ich jetzt sozusagen nur beschreiben, zeigen wir uns die Linie mit der Hand von einer Wellenlinie, ein Auf und Ab. Und das ist der Startup Rollercoaster. Wenn man sich den vergegenwärtigt, weiß man, okay, wir sind jetzt gerade unten, aber es geht auch wieder hoch.
Hattest du schon mal bei Zenloop jetzt Angst, dass es vielleicht nicht mehr hochgehen könnte, oder wart ihr immer zuversichtlich?
Diesen Glauben, dass es immer nach oben geht, den haben wir schon bei Flaconi gehabt, und es gibt nicht die Möglichkeit, dass es irgendwie gegen die Wand fahren könnte. Das werden wir nicht zulassen. Und glücklicherweise ist die Nachfrage, nachdem wir was wir machen, ist jetzt schon groß, und wir glauben, dass in Zukunft noch mal massiv mehr ansteigen wird.
Was waren denn deine besten Momente in deiner Zeit als Gründer? Was waren die höchsten Hochs?
Also ein höchstes Hoch, was mir einfällt, ist 2012, als wir die Zusage von Chanel bekommen haben, dass wir Chanel verkaufen dürfen. Und wer die Parfümbranche kennt, Chanel ist der heilige Gral. Das war der Ritterschlag. Und ich weiß, als wir mit Chanel live gegangen sind, da haben wir das erstmal in der Flaconi-Zeit dem Team um 16 Uhr freigegeben und gesagt, jetzt gehen wir alle zusammen in den Park und trinken mehr als ein Bierchen. Das war ein echt großer Höhepunkt. Die erste TV-Kampagne hat sehr viel Spaß gemacht, und jetzt bei Zenloop würde ich sagen, für mich die Höhepunkte sind immer wieder die Teamweeks, zu sehen, wie gut es im Team funktioniert, was für ein cooles Team wir zusammengestellt haben. Und wenn mir, ich hatte letzte Woche einen Höhepunkt von einem hoffentlich baldigen Kunden, der sagte, ich bin totaler Fan von euch, das, was ihr macht, der noch nicht mal Kunde ist, aber sagte, wenn ihr mich als Referenz nutzen wollt, könnt ihr das machen. Ich dachte, okay, das ist sehr nett. Obwohl er noch kein Kunde ist, würde er uns gerne als Referenz zur Verfügung stehen. Was ich, ja, tatsächlich kleines Highlight.
Den Exit hast du jetzt nicht genannt.
Tja, der Exit. Ich glaube, wir waren sehr happy damit, dass das Unternehmen, als wir es verkauft haben, in einem Zustand war, dass man es wirklich auch gut verkaufen konnte. Und ich würde sagen, für uns das Highlight war eher, als wir rausgegangen sind, dass es danach weiter hochgegangen ist. Wenn ich mir die Zahlen von Flaconi jetzt anschaue, jedes Jahr ist ein neues Highlight. Flaconi hat letztes Jahr, das war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, 197 Millionen Umsatz gemacht und ist damit in Deutschland, glaube ich, die Nummer 3 für den Gesamtmarkt im Parfümeriebereich. Es gibt nur noch Douglas, die größer sind. Es gibt eine Parfümerie Müller, und ich glaube, es gibt sonst keinen Player, der mehr Umsatz im Parfümeriebereich macht. Das finde ich schon enorm. Ein Exit an sich ist jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, nee, das ist für mich kein Highlight.
Eben hast du schon mal gesagt, dass du noch 10, 20 Jahre bei Zenloop bleiben möchtest. Heißt, ein Exit steht jetzt für euch erstmal nicht so auf der Agenda?
Das ist kein Ziel für das, was wir machen, das, was wir bauen. Wir wollen möglichst vielen Unternehmen auf der Welt helfen, richtig konzentriert zu arbeiten und die Beziehung zu ihren Kunden zu verbessern. Was mich antreibt, ist die Vorstellung, wir helfen einem Unternehmen, eine Verbesserung zu identifizieren und umzusetzen. Und das hat Auswirkungen auf Tausende, Zehntausende Kunden, die danach kommen, die viele kleine, bessere Momente im Leben haben. Und das ist das, was wir bei einem Unternehmen bewirken. Und das mal multiplizierte Anzahl der Unternehmen, können wir Millionen, im besten Fall Milliarden über einen Zeitverlauf an Verbesserungen erzielen. Und finde ich großartig. Ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich einen größeren Hebel auf das Leben von vielen Menschen habe, auch wenn es kleine Momente sind. Und deswegen wollen wir das zu möglichst vielen Unternehmen bringen und denen helfen, da besser zu werden.
Könntest du dir nicht vorstellen, irgendwann in der Zukunft nochmal einen Angestelltenjob zu haben?
Ach, weiß ich nicht, das schreckt mich jetzt gar nicht so sehr, aber ich wüsste nicht, warum das jetzt ein Thema sein sollte. schon auch schön, selbst entscheiden zu können und die eigene Vision voranzutreiben.
Würdest du eigentlich sagen, als Gründer braucht man auch gewisse Voraussetzungen, weil man muss ja zum Beispiel auch Leute führen können, beziehungsweise leiten, vor Leuten vorangehen. Ist das einfach eine Fähigkeit, die du von vornherein hattest, oder musstest du dir das erstmal aneignen, Chef zu sein?
Ach, das kann man alles lernen. Ich glaube, das sind tatsächlich alles Dinge, die man lernen kann. Und auch da ist es ja so, das ist eine beständige Lernkurve. Also auch da, ich mache immer noch Fehler im Führen, würde gerne sagen, dass das perfekt läuft. Und ist es aber nicht. Also sozusagen, das wird auch nie aufhören.
Ich habe schon von vielen Gründern gehört, dass sie zum Beispiel auch Coaches haben, die denen immer wieder Feedback geben oder helfen. Hast du sowas auch?
Keinen strukturierten Coach. Ich habe meine beiden Mitgründer, die bereitwillig mich immer wieder coachen. Wir haben uns ein Systematik im Unternehmen 360-Grad-Feedback, dass wir zweimal im Jahr ausführliche Feedback-Sessions haben und da gehört auch das Feedback von meinem Team dazu, die quasi anonym abgefragt werden oder auch nicht anonym, je nachdem, wie die das wollen. Das ist ein Teil vom Coaching, da helfen meine Leute aus dem Team, mir besser zu werden. Und ich bin in der Entrepreneurs Organization, das ist ein Verband oder eine Organisation für Unternehmer, wo ich eine feste Gruppe an Unternehmern habe, tatsächlich, wo wir uns auch gegenseitig mit Erfahrungen weiterbringen.
Was machst du eigentlich, wenn du nicht an Zenloop arbeitest? Vielleicht kannst du einmal so einen Einblick geben, wie sieht zum Beispiel bei dir ein Feierabend aus?
Ich glaube, mein liebster Feierabend sieht so aus, dass ich natürlich Zeit mit meiner Freundin verbringe und das sehr gerne im Ballett tue. Ich bin großer Fan vom Ballett, vom Tanz allgemein. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Und ich habe mir auf den Plan geschrieben, dass ich wieder das Segeln beginnen will. Das wird wahrscheinlich diesen Sommer starten als zweite Beschäftigung. Aber das muss ich mal gucken, ob das zeitlich machbar ist.
Hast du auch mal selber Ballett gemacht?
Nee, Ballett tanzen kann ich nicht.
Wie kommt dann dein Interesse daran?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mag Tanz sehr gerne. Ich mag einfach Tanz sehr gerne.
Ballett könntest du auch noch anfangen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man das noch machen könnte. Nee, und ich könnte mir auch nicht vorstellen, selber, also in keinem Fall selber tanzen, ehrlicherweise, so, das wäre nicht meins. Ich finde faszinierend am Ballett die Disziplin, die Leute mitbringen, um das zu schaffen. Umso leichter es aussieht, umso schwereloser es aussieht, umso schwieriger ist es. Das finde ich schon enorm.
Und neben dem Gründersein und der Freizeit hast du ja auch noch andere Projekte. Zum Beispiel hat ja Zenloop im November letztes Jahr den Gründerball mit ausgerichtet. Wie wird das Startup ausgewählt, dass diesen Ball ausrichtet?
Ja, das war tatsächlich nicht Zenloop, die den Ball ausgerichtet haben, sozusagen Zenloop hat es mit unterstützt. Der Gründerball ist wahrscheinlich auch ein Hobbyprojekt. Ich mit anderen Mitstreitern, Verena Pauster, Philipp Pauster und Tom Fischer, den Ball ausrichte mit dem Ziel, dass wir Geld einsammeln, um Initiativen zu unterstützen, die Unternehmertum fördern. Das ist sozusagen mein Ehrenamt, was ich sehr gerne mache, um anderen die Möglichkeit zu geben, die mir gegeben wurde. Ich komme jetzt nicht aus dem Haushalt, wo Unternehmertum jeden Tag am Küchentisch besprochen wurde. Und ich glaube, es ist wichtig, Kindern, Jugendlichen, die gerne gründen wollen, denen zu helfen, die anzuleiten. Deswegen machen wir den Ball, um das zu finanzieren.
Kurz vielleicht einmal für alle, die jetzt vom Gründerball noch nie was gehört haben. Das ist ein Ball, der in Berlin stattfindet, einmal im Jahr für die Startup-Szene in Deutschland. Und genau dieses Jahr war ja der Fokus vor allem auf Startup-Teens. Ihr hattet ja auch viele junge Gründer und Gründerinnen und Gründer da. Kurz für die, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben, dass es einen Gründerball gibt. Wie viel Arbeit ist das, dieses Event auszurichten und wie schaffst du das noch neben deinem normalen Job?
Na, das war am Anfang, weil tatsächlich im ersten Jahr war das sehr viel Arbeit, im zweiten Jahr etwas weniger, im dritten Jahr noch weniger und jetzt ist das eine sehr eingeschwungene, eingeschwungenes Team. Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, Reblau, die das jetzt im zweiten Jahr macht, einen großartigen Job macht und es ist jetzt so massiv viel weniger geworden.
Ich war ja selbst auch dort und eine Sache hat mich irritiert und zwar, dass es einen Female Founders Tisch gab. Das heißt, ein Tisch, wo die, ja, ich würde sagen, schon berühmtesten Gründerinnen separat saßen. Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
Also sozusagen war gar keine Entscheidung von uns, sondern ist aus dem Tisch raus entstanden.
Das heißt, also, der Wunsch kam von den Gründerinnen selbst?
Ja, genau. Die gesagt haben, sie wollen sozusagen da drin sein, also sie wollen sozusagen zusammen sitzen. Und wir haben schon jetzt beim Ball, und das, glaube ich, ist eine Entwicklung über die letzten Jahre, im letzten Jahr nochmal deutlich verstärkt versucht, auch weibliche Gründerinnen auf den Ball zu bringen. Mhm. Das ist im letzten Jahr, haben wir, ich weiß nicht, ich glaube 35% Frauenanteil oder Gründerinnenanteil unter den Gründern da gehabt, was überrepräsentativ ist und was mit Sicherheit der Verena Pauster zuzuschreiben ist, die da sehr, sehr motivierend ist und viele hingebracht hat. Und ich hoffe, dass wir da in diesem Jahr noch mehr weibliche Gründerinnen auf unserem Ball bekommen.
Also die Gründerinnenquote war auf jeden Fall damit auf dem Ball deutlich höher als in der Startup-Szene generell. Ja. Aber dennoch fand ich so ein bisschen, dass es ja dadurch, dass sie alle an einem Tisch saßen, wirkt es so ein bisschen wie so ein ja, Club, ein kleiner eingespielter Club. Und das ist ja eigentlich genau das, was an Männern kritisiert wird, dass es immer so Männerclubs sich bildet. Von daher ist ja wahrscheinlich dieses Zusammensitzen dieser erfolgreichsten Gründerin vielleicht eher der falsche Weg.
Ehrlicherweise, ich stecke da nicht drin. Ich weiß nicht sozusagen, woher da die Entscheidung kam. Bei dem Ball haben wir verschiedene Tische, verschiedene Thementische gehabt. Das wäre jetzt nicht der einzige Tisch, wo Leute aus einem, keine Ahnung, Interessengebiet zusammengesessen haben.
Ich spreche da jetzt vor allem mit dir drüber, weil mir hat letztens jemand auf LinkedIn als Kommentar geschrieben, dass ich doch mal einen Mann fragen soll, was er denkt, wieso die Gründerinnenquote so niedrig ist. Ich hatte darüber nämlich mit vier Gründerinnen gesprochen und daraufhin kam eben dieser Kommentar, frag doch mal einen Mann, wieso das so ist.
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Es ist für mich sozusagen aus einer Männersicht extrem schwierig nachzuvollziehen. Gibt es da Steine, die in den Weg gelegt werden oder nicht? Gibt es strukturelle Probleme? Mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, gründen wird zum Beispiel, also wenn man sich überlegt, dass man Kinder haben will, und da sind Frauen sozusagen rein dadurch, dass sie die Schwangerschaft durchlaufen, ist es in jedem Fall schwieriger, noch parallel ein Unternehmen zu führen und Familie zu haben oder Familie zu bekommen und zu haben. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was da reinspielt. Mir fällt es schwierig, das zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es da strukturelle Nachteile gibt. Ich glaube, es gibt gewisse Nachteile, alleine weil die Investoren-Szene primär aus Männern besteht. Und wenn ich mir anschaue, was sind Themen, sagen jetzt aus einer Angel-Sicht zum Beispiel, die ich selber gerne mitfinanziere. Wir machen auch Angel-Investments. Da sind das halt Themen, die ich prinzipiell verstehe. Und ich verstehe nicht alle Themen, die zum Beispiel von weiblichen Gründern an mich getragen werden. Ich kann die einfach nicht so, für mich nicht so nachvollziehen, weil es nicht meine Themen sind. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem, was in irgendeiner Form gelöst werden muss. Man gründet ja aus dem Bedürfnis heraus. Und dass dieses Bedürfnis auch finanziert wird, heißt, dass andere es verstehen müssen. Und da ist ein natürlicher Bias drin, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, was zum Beispiel dazu führt, dass halt da weniger finanziert wird. Und ich weiß nicht mal, ob das ein bös gemeinter struktureller Bias ist oder ob das einfach ein Gender-Bias ist, der da ist.
Das heißt, es müsste mehr weibliche Investorinnen geben.
Absolut, unbedingt, ganz klar. Also wir achten bei uns in Interviewprozessen zum Beispiel darauf, dass in Interviewprozessen Männer und Frauen mit involviert sind, damit nicht nur Männer oder Frauen eine Entscheidung treffen, weil das zeigen wissenschaftliche Studien, da in jedem Fall ein Bias drin ist, den man gar nicht ausschalten kann, weil man das bevorzugt, sozusagen, was man kennt in irgendeiner Form und besser versteht. Und das ist in Interviewprozessen bei uns wichtig, dass wir beide Seiten mit drin haben, damit wir in jedem Fall einen holistischen Blick haben und nicht aus Versehen, ohne es zu wollen, jemand bevorzugen.
Bist du als Business Angel auch an einem Startup beteiligt, was von einer Frau gegründet wurde?
Ja, zum Beispiel Loopline Systems von der Nora. Nora Herr, die haben ein Mitarbeiter-Performance-Management-System gebaut.
Okay, passt ja dann so ein bisschen auch zu euch.
Ja, also nur nicht. Inhaltlich verstanden.
Genau, das ist jetzt vielleicht ein Problem, was gerade in der Startup-Szene diskutiert wird. Was sind deiner Ansicht nach vielleicht weitere Probleme, die es gibt, die es vielleicht noch zu lösen gilt?
Ich glaube, ein Thema, was ich sehe, ist die Frage der ersten Finanzierung. Wenn man nicht von einer dieser Universitäten kommt beispielsweise, wo man ein starkes Angel-Netzwerk von der Universität mitgegeben bekommt, ist es deutlich schwieriger, glaube ich, da Finanzierung zu bekommen. Ein Grund, warum wir den Ball machen, um da Wege zu schaffen, wie können Leute, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, im Wedding auf eine Schule gehen und gerne gründen wollen, eine Idee haben, wie schaffen die es eigentlich, an Geld zu kommen, um die ersten Schritte zu machen oder auch an Netzwerk und Wissen zu kommen, ohne dass sie da in irgendeiner Form mit drin sind und da die Vernetzung hinzubekommen, das glaube ich, das ist eine echte Herausforderung. Wenn man das sozusagen von zu Hause mitbekommt, dann ist es deutlich einfacher, vielleicht auch das erste Geld mitbekommt. Wenn man das nicht hat, dann muss man irgendwo ansetzen. Und das ist nicht so easy.
Ist ja wahrscheinlich fast so ein Teufelskreis, wenn man zum Beispiel auf so eine Business School, wo man gegebenenfalls die Kontakte bekommt, da muss man sich das ja auch erstmal leisten können, draufzukommen.
Ja, also das glaube ich nicht zwingend, weil man da gibt es viele gute Finanzierungsmöglichkeiten, aber ich muss zumindest irgendwoher zum Beispiel einen Anreiz bekommen haben, dahin zu gehen. Ich habe davon in einem Magazin gelesen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich davon nichts gewusst und auch nicht die Idee gehabt, dass ich da hingehen könnte.
Und so neben dem Gründerball, was gibt es da vielleicht noch für Optionen, Gründer mit Investoren zu vernetzen?
Das ist eine Frage, die ich nicht so beantworten kann. Das ist beispielsweise das, was Startup-Teams macht. Mhm. Geht genau in die Richtung, ein Netzwerk von Mentoren aufbauen, Content aufbauen, der ausgespielt werden kann. Dann gibt es viele Initiativen, die direkt in die Schulen reingehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man das Thema Gründen an Schulen noch deutlich stärker positioniert und vielleicht ein eigenes Schulfach draus macht, dass sich daraus einiges entwickeln kann. Also irgendwie, es haben ja viele Leute die Vorstellung, dass Gründen total schwierig ist und dass sie sich das gar nicht zutrauen. Und wenn man es macht, ist es halt überhaupt, es gibt nichts, ich möchte nicht sagen, es gibt nichts Einfacheres, es ist halt viel Arbeiten und viel Durchhaltewillen, aber es ist jetzt keine besonders irgendwie große kognitive Leistung oder man muss nicht mega smart sein dafür, dass man gründen kann. Sondern ich glaube, gründen kann jeder. Das kann jeder und wenn man sieht, wie viel Spaß es macht, sollten es noch viel mehr Leute machen.
Ein Mutmach-Schlusswort auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du heute da warst. War sehr interessant.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war es für heute mit dem Gründerszene-Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Vorschläge für weitere Themen und Gäste habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@gründerszene.de. Bis zum nächsten Mal.